Audio Now.
Quatsch mit Soße, ein Podcast von Essen und Trinken. Ihrem Magazin für kulinarische Trends, feine Rezepte und guten Geschmack. Chefredakteur Jan Spielhagen ist leidenschaftlicher Hobbykoch und Allesesser. Christina Holstein ist Redaktionsleiterin von essenundtrinken.de und eingefleischte Vegetarierin. In ihrer Versuchsküche empfangen die beiden prominente Köche und kochende Prominente und sprechen mit ihnen darüber, wie, wo und warum Essen den Takt unseres Lebens bestimmt. Währenddessen wird im Hintergrund geschnibbelt, gebrutzelt und gekocht, denn die Magazinköche bereiten live das Lieblingsgericht des Gastes zu. Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken.
Ich freue mich sehr. Unser Gast heute ist Linda Zervakis.
Hallo Linda.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir alle, also ganz Deutschland kennt dich aus der Tagesschau, aber nur ganz wenig Menschen wissen, dass du zumindest früher Tzatziki genannt wurdest. Das ist natürlich ein super, super Einstieg für uns hier, weil es ein kulinarischer Podcast ist und weil Tzatziki im Laufe dieses Gesprächs auch noch eine Rolle sprechen wird. Wann bist du denn das letzte Mal Tzatziki genannt worden?
Ist schon länger her. Jetzt trauen sich die Leute natürlich irgendwann nicht mehr. Also früher haben sie dann auch irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, ey, ich habe zwei Brüder. Dann nehme ich noch einmal Tzatziki und dann einen großen, einen kleinen. Also und dann werden die halt direkt in die Mangel genommen. Ich konnte mich aber auch selber wehren und habe die dann halt auch irgendwie beschimpft. Aber ich fand das eigentlich ganz lustig. Das war jetzt nicht so, dass man denkt, okay, klar, und meine Eltern kommen in die Schule, meine Tochter darf nie wieder. Das war ja früher alles ein bisschen entspannter. Und natürlich liegt es irgendwie nahe, wenn man Zervakis heißt, dass man entweder Zerbelatwurst genannt wird oder Tzatziki.
Tzatziki passt dann ist Tzatziki aber die bessere Wahrheit. Ja. Aber das bedeutet, das war gar nicht liebevoll gemeint, sondern despektierlich.
Ja, aber das war Tzatziki, komm her. Also es war Neutrum. Es war, man hat sich da jetzt nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich empfand das auch nicht als Beschimpfung, sondern es war so.
Okay. Aber heute wäre es was Rassistisches.
Also ich finde, man muss da echt immer wieder Feingefühl entwickeln, weil ich finde, so ein paar Sachen kommt auf den Ton an, müssen auch noch gehen, weil sonst sind wir irgendwann in so einer Sakrotan-Gesellschaft, wo alles nur noch desinfiziert wird und dann haben wir nämlich irgendwann gar kein zwischenmenschliches Miteinander, ist meine persönliche Meinung. Wahrscheinlich drehen jetzt tausende Hörer durch und sagen, ist sie eigentlich noch ganz dicht, was sie da sagt. Aber ich glaube, das ist für eine gut funktionierende Gesellschaft, braucht man solche Nuancen, des ein bisschen sich Stichelns, wo der Ton aber entscheidend ist.
Also es war immer noch ein liebevoller Ton.
Natürlich ist es nein, um Gottes Willen. Ah, okay. Das war ironisch gemeint. Und ich habe auch noch nie aufgrund meines Migrationshintergrunds, den ich ja erst bekommen habe mit Eintritt in die Tagesschau, war es mir gar nicht bewusst. Also natürlich wusste
wirklich
ich, also das nein, war das Thema war normal, nein, ich hatte nie Probleme damit. Ich hatte wirklich nie Probleme, weil wir auch italienische Kinder hatten, spanische Kinder, türkische Kinder, portugiesische Kinder und das war völlig okay. Also ich bin auch aufs Gymnasium gekommen, da war dann irgendwann klar, dass wir jetzt nur nicht die kompletten Armleuchter sein müssen, sondern doch ein bisschen was drauf haben und das war alles entspannt und so eine leichte Entspanntheit wünschte ich mir heute auch wieder. Obwohl es auch gut ist, dass man auf bestimmte Sachen hinweist. Trotzdem glaube ich, es muss so eine Mischung sein. Also, dass man nicht bei jedem Ausspruch sofort in die Luft springt oder durchdreht, sondern halt so ein bisschen auf den Ton achtet. Ist es jetzt ein bisschen ironisch gewesen oder nicht? Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Klar, die Intention, weshalb man etwas sagt, ist natürlich immer das Allerwichtigste. Apropos Tzatziki, magst du denn Tzatziki?
Ja, total gerne.
Auch immer schon, auch als Kind.
Ja.
Und habt ihr zu Hause griechisch gegessen?
Ja, meine Mutter hat jetzt auch nicht so gerne gekocht. Das habe ich direkt von ihr geerbt. Aber ich, wenn ich im Urlaub bin in Griechenland, esse ich das tatsächlich jeden Tag. Und da nutze ich es auch aus, weil ich mir da immer einbilde, dass durch die Wärme das Stinky halt schneller weggeht. Ne?
Also und du hast auch noch einen anderen Tipp dagegen, richtig? Camillosam? Wie hast du das rausgefunden? Camillosam hilft gegen Alkoholfahne und Knoblauchfahne.
Ich habe selber so viel Alkohol drin, dass man das irgendwann nicht mehr. Habe ich gesagt?
Habe ich gesagt.
Okay.
Darauf nagel ich dich jetzt fest. Und ich wollte
Ich habe Camillosan eigentlich, wenn ich merke, dass ich Halsschmerzen bekomme. Aber guck mal, vielleicht war ich an dem Tag auch schon auf Camelosan und kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe.
Es gibt auch so, so Chlorophyll-Tabletten. Kennst du die?
Knoblauch. Ja, das traue ich mich nicht. Das finde ich irgendwie.
Wieso traust du dich das nicht? Meinst du, da findest du dann drauf?
Ich stelle mir das vor, wie so ein Schwamm, der im Magen ist und der ist nicht wie so eine Dunstabzugshaube durch den Rachen. Und dann explodierst du wahrscheinlich intern irgendwann.
Also ich habe die schon genommen. Es passiert nicht besonders viel.
Was hast du genommen?
So Chlorophyll-Tabletten gegen Knoblauchgeruch. Ich habe nämlich, warum? Da muss ich mich mal outen, weil ich habe so eine wahnsinnige Angst, nach Knoblauch zu riechen. Und weil ich selber so sehr empfindlich bin bei Gerüchen. Und mein Vater hat mir immer eingeredet, wenn ich Knoblauch gegessen habe, haben die Handtücher nach Knoblauch gerochen. Oh. Ich bin gemobbt worden. Er hat mich nicht dazu genannt, aber er hat gesagt, die Handtücher stinken. Und dann hat mir eine Freundin erzählt, dass sie im Bewerbungsgespräch diese Chlorophyll-Tabletten sich aus der Apotheke besorgt hat und dass die helfen. Und ich habe die eine Zeit lang echt immer in der Nachttischschublade gehabt.
Und helfen die?
Also mich hat dann keiner angesprochen. Ich weiß es nicht.
Aber geht denn nicht ein gutes Tzatziki auch mit etwas weniger Knoblauch?
Ja.
Muss das so krass viel sein?
Nein, aber ich, also ganz ehrlich, ich.
Und du riechst ja auch schon nach ein bisschen
wenig. Ich vertrage einfach nicht so gut Knoblauch, deshalb ich es eh ganz
also,
zurückhalten.
Da muss ja nur eine Zehe drin sein und dann riecht man schon.
Vielen Dank.
Also du musst ja nur einmal reingebissen und schon hast du ja irgendwie Knoblauchgeruch.
Eben.
In dir, an dir.
Okay. Im Handtuch.
Im Handtuch.
Gut, aber vielleicht ist ja genau der richtige Moment mal, Kai Henner Menge in das Gespräch zu holen und vorzustellen. Der ist nämlich heute für das Mercedes, ist das richtig ausgesprochen?
Mercedes.
Bedeutet das übersetzt Vorspeisen oder
Kleinigkeiten? Ja, das sind so diese
oder?
Kleinigkeiten.
Also genau. Es gibt Kleinigkeiten.
Es gibt heute Kleinigkeiten, genau.
Wie viel Knoblauch ist denn im Tzatziki, Kai Henner?
14. Aber 14. Ich habe den Knoblauch wegen des befürchteten Geruchs gebacken. Das heißt, er ist gegart. Ich musste für ein Rezept Auberginen im Backofen garen und da habe ich einfach den Knoblauch dazugelegt. Der ist dann ganz weich wieder rausgekommen und den konnte man in Olivenöl mit Salz so zerdrücken zu einer Paste und das aromatisiert das Ganze und ich hoffe, das riecht dann nicht so doll.
Ist das tatsächlich so?
Ja, das wollen wir ja ausprobieren.
Okay, aber du, das ist jetzt
nicht... Ich gehe davon aus, dass es so ist, ja.
Okay. Ich meine, das würde tatsächlich Probleme lösen, glaube ich.
Ja. Ja. Zumal
wir machen heute den Test.
Aber mit dem Chlorophyll ist auch nicht so ganz falsch, weil Bärlauch zum Beispiel ist ja ein Knoblauchgewächs.
Ja.
Und nach Bärlauch riecht man nicht nach Knoblauch, weil die Blätter grün sind und Chlorophyll enthalten.
Aber wenn man aufstößt, hat man einen Knoblauchgeschmack im Mund.
Ja, Bärlauch?
Total, da habe ich das Gefühl.
Ja, Mineralwasser ohne Kohlensäure.
Ja, das kann ich nicht. Auch da bin ich noch abhängig. Ich habe sehr viele Abhängigkeiten und Ängste.
Oh Gott, das kriegen wir auch hier
im Laufe der Sendung hin. Ja. Also gut, dann... wollen wir mal schauen, was es alles gibt. Wir helfen mal beim Eindecken sozusagen. Und Kai Henner, magst du sagen, was du alles gemacht hast?
Also hier habe ich einen griechischen Salat zum selber bauen.
Sehr gut.
Das sind Spitzpaprika, Tomaten und Gurken mit rohen Zwiebeln. Die sind mit Salz geknetet, dann sind sie auch besser verdaulich und man riecht auch nicht so doll.
Das dazu, macht keiner in Griechenland. Das ist echt tipptopp.
Ja, das ist ja jetzt auch meine Interpretation. Ich bin auch nicht griechisch und ich kenne auch keine Griechen.
Und es ist ja auch kalt und deswegen, hier ist ja die Sonne auch gerade nicht so,
da, nicht.
Dass man das durch die Poren wieder ausschütteln
kann. Zwiebeln massiert, das ist ein lustiger Satz.
Ja, dazu gibt es griechische Kalamata-Oliven und Feta. Griechisches Olivenöl und Rotweinessig. Dann haben wir hier marinierte Bohnen. Das sind Riesenbohnen mit Basilikum, Petersilie, Chili und gegarten Schalotten. Die Schalotten habe ich in Ringe gehobelt und dann mit kochend heißem Wasser überbrüht, kurz ziehen gelassen und dann abgeschreckt. Dadurch sind sie auch, hat man den Zwiebelgeschmack, aber es ist nicht nach roher Zwiebel. Man riecht nicht.
Sind das gigantisch?
Auch da Girandes, ja.
Riechen, oh, du, ja. Das Griechisch klingt toll.
Ja, ja, gigantisch. Sie sind gigantisch und von Mercedes.
Okay. Wie heißt nochmal?
Der Werbepartner,
ich bin eingebunden.
Wie heißt nochmal Aubergine auf Griechisch?
Melizana.
Genau, dann ist das Melizana Salata.
Melizana Salata, ja. Melizana Salata.
Das sind, sind gegarte Auberginen, die sind im Backofen bei 250 Grad eine Stunde gebacken. Als Ganzes, dabei sind sie geplatzt und die Haut konnte man so abmachen, das ist ganz toll. Die sind püriert mit Paprikapulver und Oregano aus Griechenland, original. Und Salz und ein bisschen Joghurt ist da drin und Tomaten als Deko. Dann haben wir hier Tzatziki. Das ist ein bisschen fester als normal, als man das kennt.
Riech mal dran.
Die Gurken.
Also, es riecht nicht. Ich rieche nichts. Hier rieche ich nichts.
Ja, da ist der Knoblauch gegart. Das ist ja toll.
Großartig.
Die Gurken habe ich geraspelt und dann im Geschirrtuch ausgedrückt. Dann wässern die nicht so. Und dadurch ist es nicht so eine flüssige Plörre, sondern richtig feste Creme.
So macht meine Mama das tatsächlich auch. Die schneidet das Innere raus, ja, damit es dann nicht so sippscht.
Ja, so ähnlich, ja, ne? Genau. Mhm. Das ist Taramo Salata.
Taramo Salata.
Tarama ist türkisch, habe ich gelesen. Taramo ist griechisch.
Taramo Salata. Nee, Tarama heißt es aber auch im Griechischen. Also das sind die Fischrogen, ne?
Ja, genau. Ja,
das ist ja Balkanküche.
Also, das kann ich nicht essen.
Nee, das kannst du nicht essen, okay. Aber das ist normalerweise aus Meereschenrogen. Den kriegt man in Hamburg nicht so einfach. Deswegen habe ich Dorschrogen aus der Ostsee genommen.
Das sieht super lecker aus.
Ja. Klasse, ich freue mich.
Dann gibt es noch, die sind noch nicht gebratene Hähnchenspieße mit Lorbeer. Diese kommen normalerweise vom Grill, aber weil wir ja hier keinen Grill jetzt aufbauen können in der Küche, habe ich die mit geräuchertem Paprikapulver mariniert. Dann kommt dann dieser Grillgeschmack zustande. Und dann gibt es noch gebratenen Pulpo mit gebratenen Pimientos de Padron, weil ich wollte so ein bisschen auch meine Idee da reinbringen mit Paprika. Das kommt aus Spanien, aber das ist ja nicht so schlimm.
Nein, das ist
sieht super
fantastisch
aus.
Und
dazu gibt es noch Fladenbrot, was noch aufgebacken werden muss.
Selbst gemacht.
Gott sei Dank haben wir für unsere Hörer die Bilder nachher auch online.
Super. Genau.
Obwohl wir das natürlich gerade
habe ich euch jetzt eigentlich, weil es so viele Sachen sind, irgendwie vor neue Herausforderungen gestellt.
Also uns nicht, wenn dann Kai Henner.
Ja. Also mich schon. Ich bin
und dem
nicht
sind
so
wir sehr dankbar.
Küchenkonform. Okay. Also ich hatte nicht so viel Ahnung, habe mich ein bisschen eingelesen und es hat Spaß gemacht und du hattest ja genau gesagt, was dir gut schmeckt und das war dann nicht so schwer, darauf rumzuexperimentieren.
Okay, ja, sehr schön.
Super.
Toll.
Vielen Dank, Karina. So, und welche von den Sachen hier würdest du zuerst zugreifen?
Also Melizzano Salata auf jeden Fall, die Girandis, die Bohnen und dann halt den Gemisch. Aber ich möchte alles.
Ja, klar, kannst du ja alles.
Halt irgendwie, das muss man halt alles probieren.
Genau, wie gehen wir jetzt vor? Nehmen wir das hier als Buffet auf dem Tresen? Oder
gehen wir dann zurück?
Gehen wir dann zurück?
Das ist am einfachsten, oder? Ja. Ich verteile mal die Teller.
Und jetzt darf ich, jeder darf jetzt hier schon mal
klappert das im Hintergrund, Christine den Teller. Ja, einfach loslegen.
Gut.
Also was Sie jetzt nicht sehen können, Linda Zavakis nimmt einen Esslöffel von der Auberginencreme, einen Esslöffel von den weißen Bohnen,
ja, weil ich weiß, dass
anderthalb Zucker.
Ja.
Wow, das ist ja...
Linda, ich habe eine Frage. Gehörst du zu diesen Frauen, die von anderen Frauen nicht so gemocht werden, weil sie essen können, was sie wollen? Weil du bist ja sehr schlank.
Ja, weißt du, was mein Geheimrezept ist? Wenig schlafen. Ich habe ja Schichtdienst. Ich kann nichts dafür. Also so ja,
glaubst du, das zehrt, weil Barbara Schöneberger hat mal gesagt, sie hat früher immer gedacht, dieses wenig Schlafen macht schlank, aber in Wahrheit macht es dick.
Ja, aber dann, also danke ich meinem Stoffwechsel, dass der anders drauf reagiert.
Also du kannst schon essen, was
ich habe tatsächlich einen Kollegen gehabt, der früher mit mir beim Radio gearbeitet hat. Hatte ich ja auch Frühschichten.
Ja.
Und der hat dann irgendwann eine Zeit lang die Morning Show übernommen und der hat in 3 Monaten 20 Kilo zugenommen, weil sein Stoffwechsel überhaupt nicht. Also deswegen, da muss was dran sein. Und deswegen, tok, 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 bin ich froh, dass das bei mir anders ist.
Aber du bist auch schon immer schlank gewesen?
Ja,
du bist einfach ein schlanker Mensch. Bist du resistent gegen Fett vielleicht?
Ja, also natürlich, wenn ich wollen würde, würde ich mir jeden Abend, gebe ich zu, eine Tüte Chips und Pistazienkerne und eine Tüte Cashewnüsse. Das könnte ich auch locker. Wenn ich es jeden Abend machen würde, ich wahrscheinlich auch nicht mehr so aussehen. Also so ein bisschen Disziplin ist auch da, aber ich finde jetzt so gerade im Winter ist das schwierig. Da habe ich zum Beispiel auch einen Hieper auf Schokolade, obwohl ich den sonst nicht habe. Und kaum wird es draußen dunkler.
Musst du Schokolade haben für
dann brauche ich Schokolade so im Depot, ne, falls mal was ist. Und wenn die dann nicht da ist, dann werde ich auch unruhig.
Echt? Kriegst du dann schlechte Laune?
Nee, ja, oder ich gehe direkt in den Supermarkt, bevor die schlechte Laune kommt.
Pistazien haben da zum Beispiel gesunde Fette. Das
ja, voll, aber ich esse dann halt die komplette Packung, ne, und sag so, hol dir selber deine Tüte, ich esse sie halt alleine.
Dann musst du die ungeschälten kaufen, dann hast du vielleicht nach 10
Pistazien keine
Lust mehr zu poolen.
Aber gesunde Fette machen auch Fett, oder?
Ja,
ja, wenn man aber zu viel
ist. Machen nur gesund Fett.
Ja, also ich kann schon viel essen und ich liebe halt auch Essen. Das denken ja auch immer so, ja, und dann holen wir uns was und dann stocherst du in deinem Salat. Nee. Ich hatte auch mal einen Freund, der hat sich beschwert bei mir, weil ich meinen Teller immer aufgegessen habe und dann auch noch bei ihm probiert habe.
Ja.
Und er meinte so, das geht nicht. Du bist irgendwie die erste Frau. Alle anderen lassen das liegen und jetzt willst du bei mir noch probieren. Also der war wirklich ein bisschen fassungslos.
Aber echt, eigentlich lieben Männer das doch, wenn man nicht so ein Mäuschen ist, mit dem man ja, gar nicht essen kann und
auch
so.
Auch festgestellt, wenn ich dann andere Freunde hatte.
Ist die Partnerschaft daran zerbrochen?
Vielleicht. Kann sein.
Wollt ihr was Alkoholisches zu den Mercedes trinken?
So, Linda entscheidet.
Sag ja.
Na gut, probieren das mal.
Ein Probierschluck.
Es ist ja auch schon mittags.
Genau.
Ja, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer nicht.
Magst du Daydrinking?
Nee, kann ich gar nicht. Gut ab, weil ich dann einfach den ganzen Tag zerschossen bin. Also ich kann eh nicht so gut Alkohol ab.
Nee? Ab dem wievielten Glas Wein bist du betrunken?
Nach einem. Ja. Dann testen wir mal, ne? Vielleicht ist es ja mittags anders und vielleicht fange ich ja dann doch an. Ach so, mittags zu trinken.
Aber wenn du nicht so gut Alkohol verträgst mittags, das ist eine Überraschung mit nur 11,5%. Also das kann man wagen.
Oh, wir trinken was Griechisches.
Afros. Was heißt das?
Afros ist Luft, also der Dampf.
Oder? Schaum.
Schaum, ja, geht auch. Afros.
Ja, und das Teil, was wir hier haben, ist ein schäumender Rezina.
Wow, das habe ich noch nie getrunken.
Das habe ich mir gedacht. Das ist ein Wein aus Nordgriechenland. Mhm. Der ist naturvergoren. Das heißt, der Winzer presst die Trauben und lässt den Wein auf der Maische gären, also auf den zerquetschten Trauben. Dann füllt er das ab, zieht er das ab, ungefiltert. Und der Wein macht in der Flasche eine zweite Gärung durch die Flaschengärung. Das ist anders als bei Sekt oder Champagner. Da gärt es erst im Tank. Und dieses nennt man dann Petnat. Das ist ein französisches Wort. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie man es ausspricht. Aber das ist ein ganz trendiges Getränk im Moment, weil man nie weiß, wie er eigentlich schmeckt, weil er in der Flasche den letzten Zucker vergärt. Und ja, jetzt lade ich euch ein, das zu probieren.
Oh wow, aber sag mal, war das sehr schwierig, darauf zu kommen? Also du wolltest was Besonderes finden, weil das ist ja tatsächlich ein bisschen tragisch, dass der griechische Wein in Deutschland nicht so ankommt wie der italienische, spanische, französische, deutsche.
Warum ist das so?
Ja, das hätte ich auch gefragt.
Ich glaube, die haben echt ein bisschen Vermarktungsschwierigkeiten. Da tun die sich manchmal schwer. Und dieses Klischee. Also was ja auch immer noch viele griechische Restaurants haben, so dieses so, ja. Hauptsache satt für 7,50 €, ordentlich Fleisch, Pommes, Zwiebeln und dann einmal richtig satt werden. Und das wollen ja viele auch so. Und dann ist es halt der Imiglikos und der
Mykonos.
Ja, das ist halt so echt, das kann ich halt auch nicht trinken. Und die haben halt inzwischen wirklich wahnsinnig gute Weine. Und sie haben einfach irgendwie Vermarktungsschwierigkeiten.
Wo kauft der Grieche seinen Wein? Im Supermarkt oder beim Winzer?
Ich habe einen Händler in Berlin, der quasi direkt dann aus Griechenland, und bei dem bestelle ich dann direkt. Mhm. So.
Es gibt ja viele autochthone Trauben in Griechenland. Das sind also nicht die gängigen Trauben, sondern sehr ursprüngliche Trauben, die dann immer nur kleine Mengen erzielen. Und dann hast du eben Weine, die nur wenige Flaschen bringen, und die werden dann gar nicht exportiert, beziehungsweise im nächsten Jahr schmecken sie ganz anders, ja. Oder man lernt den Namen nicht auswendig, wie bei vielen anderen Weinen. Es gibt hier auch in Griechenland, hier auch in Hamburg ein, zwei Restaurants, die eine ganz ausgezeichnete Weinkarte mit griechischen Weinen haben. Ja. Und diese Petnat, das ist ja ein Riesentrend, das sind Petillon Naturel, das bedeutet flaschenvergorene Natursekte, die sind durch diesen Naturwein-Hype gerade total im Gespräch. Und ich finde es deshalb so toll, weil ich gar nicht wusste, dass die aus Griechenland zum Teil auch kommen. Ich wusste nicht, dass die Petnats, dass es die auch aus Griechenland gibt. Und ja,
Erste aus Griechenland. Also wow. Ich hatte vorher auch keinen.
Super, dann müssen wir mal schnuppern und mal gucken, ob er schmeckt.
Prost, wollen wir jetzt anschauen? Ja.
Zum Wohl.
Also die Farbe
ist
sehr, wie würdet ihr sie beschreiben?
Goldgelb, chardonnayhaft. Nur man sieht halt die...
Es riecht schon ein bisschen Rezina-mäßig, ne? Ein bisschen
harzig, genau.
Aber es ist nur ganz, ganz leicht. Also im Gegensatz zu einem anderen traditionellen Rezina hat er ganz wenig Harz. Ne?
Also man muss aber trotzdem Rezina mögen. Ne? Ja. Das schmeckt halt sehr harzig, muss man sagen. Aber also ein sehr guter Rezina.
Ich finde aber, es ist ein guter Begleiter zu den sehr würzigen Sachen, die wir haben.
Können wir den verlinken, den Namen? Und den mit einbauen.
Der Winzer sucht, glaube ich, noch ein Testimonial in Deutschland.
Ja, leider.
Da lockt dein Werbevertrag. Das musst du irgendwie nehmen.
Und wir suchen Sponsor für unseren Podcast. Also vielleicht lässt sich auch daraus.
Ja, also, Apropos griechische Getränke, wie sieht's denn aus mit Uso?
Ja, gut.
Trinkst du gern?
Ja.
Achso, ich dachte, die.
Ja. Aber ich trinke ihn nicht typischerweise. Die meisten trinken ihn ja tatsächlich auf Eis und ich finde ihn in klein und pur kriege ich ihn besser runter. Also ich mag das auch nicht, wenn der wird ja manchmal gerne vermischt.
Ja.
Ist nicht so meins.
Mit zum Schluck Wasser, ne? So halb.
Ja, das
halb
mag
oder
ich
so
nicht so gerne. Ich finde das pur. Mag ich den Geschmack lieber. So, und da gibt es ja auch inzwischen einige gute, da gibt es mildere. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich da welche gefunden habe. Und jetzt habe ich einen, die finde ich, oder so zwei Sorten, die finde ich richtig gut. Also es ist nicht das, was man im handelsüblichen Supermarkt findet, obwohl da auch einer ist.
Also du hast konkrete Empfehlungen.
Mhm. Und Metaxa?
Mhm. Das schaffe ich nicht. Aber noch nie.
Hat aber gerade ein Comeback, habe ich gelesen.
Das ist trotzdem nicht meins.
Dankeschön. Jetzt gibt es noch Brot für uns.
Selbstgebackenes Brot.
Großartig.
Also der Auberginensalat ist schon mal sehr gut.
Das freut mich.
Sehr, sehr gut.
Und dann habe ich hier noch die gebratenen Hähnchenspieße.
Schon reich einmal und rüber.
Pulpo. Die Pulpo-Arme.
Die Pulpo. Ja, wir haben im Vorfeld gesagt, wir dürfen nicht Arme sagen, weil dann läuft es mir immer irgendwie. Nee, da tut mir immer der Oktopus leid.
Sieht sehr gut aus, ja. Meine Herren. Vielen Dank. Ja, so, ganze gerne. Mühe, wow.
Linda, soll ich dir mal hier noch was dazu
sagen? Beschreib dir mal den Duft, den können wir ja weder im
der Duft
Audio noch gerade Video transportieren.
Wirklich sehr an Griechenland. Also es riecht, man merkt frische Zutaten. Dankeschön.
Lässt sich das transportieren, dieses Griechenland-Feeling nach Deutschland? Also man sagt ja immer, der Wein, den man im Urlaub getrunken hat, schmeckt zu
das
Hause nie
auch
so wie da.
Das stimmt auch. Also ich nehme jetzt hier nochmal ein Hähnchenspiel. Doch, das stimmt. Ich finde, es braucht halt das komplette Bild, ne? Wenn du irgendwie in so einer Taverne am Strand sitzt mit Blick aufs Meer,
das würde ich jetzt gerne.
Griechische Musik und so, dann schmeckt das in der Tat nochmal anders. Ich finde aber trotzdem, dass es hilft, wenn man diese dunkle Jahreszeit hier, die für mich wirklich schwer zu ertragen ist, obwohl ich hier geboren bin in Hamburg, hilft das manchmal so Ausflüge in kleine griechischen Tavernen, wo es halt auch so Meservis gibt und griechischer Wein und so ein bisschen Musik im Hintergrund, hilft schon, um das Gemüt wieder darauf einzustellen, hey, die gute Zeit kommt bald wieder, bald ist wieder Frühling, bald ist wieder Sommer. Doch, das hilft mir schon.
Aber du bist gar nicht jedes Jahr in Griechenland, richtig?
Nee, schaffe ich irgendwie nicht, warum auch immer. Also doch, ich müsste eigentlich mehr Urlaub machen, damit ich es so mache.
Ja.
Ja, mein Mann geht halt gerne auch mal surfen und da eignet sich das griechische Meer nicht so, sondern man muss dann halt eher so.
Wo fahrt ihr da hin?
In Griechenland?
Nee, zum Surfen.
Portugal oder halt auf die Kanaren und so und das ist dann.
Surfst du auch?
Ich hab's mal gemacht.
Und?
Also Wellenreiten?
Ja, ich habe das auch mal probiert.
Ich nicht, aber meine Töchter machen es ganz
ja,
toll.
Ja, ich habe das, also ich
war. Ich bin gespannt, was du erzählst, weil ich habe da meine eigene Meinung zu.
Also wir hatten irgendwann, das war vor den Kindern. Ich glaube, nach den Kindern ist bei mir halt irgendwie intern einiges kaputt gegangen, so von wegen Gleichgewicht und so. Hm. Deswegen ist das so ein bisschen schwieriger. Und auch Faulheit jetzt plus nicht dazu kommen. Also ich finde, man muss das schon ein, zweimal im Jahr irgendwie machen, sei es auch nur eine Woche, um sich eine kleine Steigerung zu finden. Mhm. Ganz ehrlich, die sich eine Auszeit genommen haben und es zwei Monate am Stück gemacht haben, da sieht man das dann auch.
Ja.
Aber ich bin in meiner Mittelmäßigkeit gefangen. Also ich war noch nie in irgendwas richtig gut. So kann man jetzt natürlich weiterspinnen und denken.
Ja, du bist doch im Beruf
ja,
richtig gut.
Ja, das geht
gut
eigentlich. Ne?
Ja, mal, also würde ich jetzt sagen.
Würde ich sagen, das kann ich so ganz anstrengen, aber so sportlich.
Sport kann ich nicht beurteilen.
Sport ist irgendwie immer schwierig. Man denkt immer so, man will das, aber.
Aber Wellenreiten, also das ist, ich finde es auch ein bisschen langweilig.
Das ist auch das Problem, anders als beim Tennis, da triffst du ja sofort mal einen Ball.
Ja.
Beim Wellenreiten musst du ja drei Wochen üben, bevor du das erste Mal auf dem Brett stehst.
Und du musst halt einfach gucken, ob das die Verhältnisse, die Wetterverhältnisse.
Und du musst Geduld haben.
Ja,
du hängst da die ganze Zeit im Wasser und wartest auf eine Welle. Ich finde das wahnsinnig zerrend an den Nerven.
Ja, du bist draußen.
Ja, aber immer im.
Also kann man aber auch auf dem Handtuch liegen und ein Buch lesen.
Ja, und man kommt überhaupt nicht voran. Das stört mich irgendwie
doch,
so am Wellenreiten.
Du bist aber mit dir. Also, du musst dich ja wahnsinnig konzentrieren. Weil du bist ja irgendwo draußen im Ozean. Und wenn dann eine Welle kommt, hast du keine Möglichkeit zu sagen, so, ich wollte noch mal kurz gucken, was ist denn auf Insta los oder sonst
das
so.
Das stimmt, ja.
Sondern du bist halt völlig fokussiert auf dieses Brett und das finde ich total gut. Dass man sich da, sei es nur, ich weiß ja nicht, wie lange, meistens sitzt man ja so 1 bis 1,5 Stunden da draußen, bis einem richtig kalt wird und man blau anläuft.
Mir wird dann schlecht vom Wellengang.
Ach so, ja, dann ist natürlich denkbar ungünstiger Sport.
Ich habe mir das echt cool vorgestellt. Das ist ja so ein, das hat ja so ein Lifestyle und ich dachte, irgendwie passt das und alle machen es und ich bin nicht cool genug.
Ich war mal in Costa Rica, das wollte ich erzählen. Und da waren die Wellen, die sahen so klein aus und die haben mich dann erwischt. Also ich habe da Schleudergänge gemacht, also den Untergrund, den Meeresgrund habe ich wahnsinnig gut kennengelernt in diesem Urlaub.
Und das tut weh, ne?
Ja.
Man wird da ja
und
so
war auch nicht ganz ungefährlich, weil ich irgendwann nicht mehr wusste, wo ich jetzt eigentlich bin. Und da habe ich so gedacht, da hatte ich dann so ein bisschen Respekt.
Aber es ist schade, finde ich, das schöne Urlaubsziel Griechenland für die langweiligen Kanaren nur wegen des Surfens herzugeben. Oder?
Ja, gut, aber.
Du, eine gute Ehe ist auch ein großer Kompromiss. Mhm. Verstehe.
Wie lange seid ihr schon zusammen?
Lange.
Das klingt ein bisschen zu lange.
Also ich überlege gerade, wir sind 16 Jahre zusammen.
Voll.
Ja. Und verheiratet?
Nicht so lange. Erst seit. Warte mal, wie? Seit 7 Jahren. Also.
Naja, eine Weile. Wie sagt man, verflixt im 7. Jahr?
Ach so, stimmt.
Ja, ja, scheint sich nicht so anzufühlen.
Nee, habe ich ganz vergessen. Kann ich Ihnen ja nochmal darauf hinweisen und frage nochmal. Ja, nein, vielleicht. Willst du weitermachen? Ja, nein, vielleicht.
War das für dich immer so ein Wunsch, mal zu heiraten? Oder war das so, jetzt machen wir es wegen der Kinder? Oder?
Ja, deswegen. Also wir waren auch vorher glücklich. Ich finde das auch so, du musst es ja machen, weil du ansonsten in der Schule ja dann irgendwie, ja, dann muss der, weil der ist ja auch erziehungsberechtigt und deswegen, das war eigentlich eher unsere Motivation, dann nach so vielen Jahren zu sagen, so jetzt heiraten wir, einfach um es einfacher zu machen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof.
Das ist aber kein so besonders romantischer Grund.
Nee, aber das, nee, es war ja aber vorher alles gut und romantisch und wir sind da, glaube ich, so ein bisschen, also so eine Hochzeit mit im weißen Kleid und Brautstrauß schmeißen und so, das
hast du nicht gemacht?
Nicht. Nee? Nicht.
Man stellt sich doch eigentlich griechische Hochzeiten so, my big fat ja, Greek so wedding, so ist es auch. Also ja. War deine Familie besonders enttäuscht? Hätten die dich gern gesehen mit ganz viel Schminke und toupierten Haaren
ja, ja,
und
einer Torte? Ja, das würden sie sowieso gerne, sie sind immer enttäuscht, dass das nicht vorkommt.
Tust du ihnen nochmal den Gefallen?
Nee.
Nein.
Nee, habe ich keinen Bock drauf, es tut mir leid. Also ich finde es auch so dieses Hochzeit-Rituale. Man wundert sich dann manchmal auch so, dass so Pärchen, die man eigentlich für cool hielt, dass die dann auf einmal so einen Wert darauf legen, so eine Feier abzufeiern. Also dann lade ich doch lieber, meist doch einfach so und sag so nebenbei, übrigens, wir feiern heute nicht einfach nur so, wir haben übrigens auch geheiratet. Das fände ich irgendwie noch lustiger.
Auf so einer Feier war ich schon mal.
Ich finde das so in der heutigen Zeit so spießig irgendwie, also es passt irgendwie nicht. Alle Leute treten aus Kirchen aus und machen es dann irgendwie und dann wollen sie aber doch so ein Stück Tradition und sind dann auf einmal doch wieder gefangen in diesen Ritualen. Das finde ich irgendwie merkwürdig.
Auch wenn es um die Taufe geht, ne? Plötzlich, Eltern sind beide nicht mehr in der Kirche und wundern sich, dass ihre Kinder nicht getauft werden, dann steigt einer wieder ein und so weiter. Mir auch aufgefallen.
Darf ich, muss auch einmal noch.
Ja, auf jeden Fall, du musst auch essen.
Das ist so lecker.
Ja.
Sehr gut. Klasse. Sehr, sehr gut.
Die Pulpo-Arme, die wir nicht so nennen sollen, die sind unfassbar zart und
weich. Das ist der. Du solltest dich heute noch umentscheiden und wieder.
Wie schmecken diese Tentakel? Diese Näpfe?
Die sind butterweich. Du merkst nicht, dass da Saugnäpfe dran sind.
Ich sollte mich heute. Gib mir doch mal ein ganz kleines Stück.
Ich gebe dir hier vorne. Ich mache dir ohne Saugnäpfe.
Ich probiere es jetzt, aber nur weil du es bist. Also ich versuch's.
Wenn nicht, spuckst du es aus.
Okay.
Also wenn die Kollegin Holstein gleich ausfällt, dann übernehme ich das Gespräch.
Oh, ich weiß nicht, ob das geht.
Wir beobachten jetzt eine Vegetarierin, die seit wie vielen Jahren?
Ich glaube, ich habe mit 17 mal betrunken in einem Cheeseburger gebissen, nachts in Prag.
Aber seitdem sind ja nochmal 10 Jahre ungefähr vergangen.
Ja,
okay, das wird jetzt aber hier wirklich
also ein sehr, sehr, sehr kleines Stück. Ist jetzt ein sehr kleines Stück geworden.
Ich mache noch einmal ein kleineres.
Okay, jetzt gilt es nicht mehr. Wie ein Milchzahn.
Ich habe auch schon mal ein Stück Lachs probiert in der Größe.
Du musst was im Mund haben, was schmecken zu können.
Ich habe was im Mund.
Und, also du isst auch keinen Fisch.
Ich habe jetzt nicht so viel geschmeckt. Aber ich habe es runtergeschluckt. Ja, und es war zart.
Ja.
Großartig.
Hoffentlich kommt dein Körper damit zurecht nach all der
Zeit. Ich glaube nicht. Der stößt das jetzt wahrscheinlich ab. Sie ist schon Fremdkörper.
Ja, also wenn das irgendwann Pflicht wird, kein Fleisch zu essen, dann weiß ich, dann habe ich, glaube ich, echt ein Problem.
Warum sollte das Pflicht werden? Glaubst du, das verliest du irgendwann mal in der Tagesschau? Gesetz erlassen worden gegen Oktoberarme?
An der Stelle könntest du doch in die Geschichte eingreifen, wenn du das verlesen musst und einfach was Falsches lesen. Genau.
Sorry, aber
heute hat sich das Europäische Parlament dagegen entschieden.
Sag ich jetzt so, genau. Ja, das ist sowieso, da denke ich ganz oft dran. Wenn ich meinen letzten Tag in der Tagesschau hätte, was würde ich dann alles machen? Also ich meine, was für eine Macht ich habe, ne? Das macht man sich ja so gar nicht bewusst, weil alle gehen davon aus, dass ich meinen Job um die Uhrzeit mache. Aber du hättest ja eine Viertelstunde und könntest ja Botschaften verbreiten. Und
großartig.
Ja, das ist echt der Hammer.
Was würdest du sagen?
Und dann ist man nämlich doch so weit, denkst du, ja, was will ich machen? Und dann, ach nee, doch nicht.
Flitzen vielleicht.
Flitzen, oh Gott, das möchte keiner sehen. Schaltet keiner
das glaube ich schon. Kriegst du manchmal so Social-Media-Kommentare, dass die Leute dich nackt sehen wollen?
Nee, die wollen meine Füße sehen. Also bislang nackt noch nicht. Ich hatte unanständige...
Die wollen deine Füße sehen?
Die wollen meine Füße. Es gibt sehr viele Fußfetischisten.
Und die gucken alle die Tagesschau?
Gucken sie Zoom. Es gibt ja am Ende der Tagesschau gibt es ja eine Ganzeinstellung. So. Und da gibt es so Foren, wo dann ein Zoom, also da wird so ein Screenshot offensichtlich gemacht von der letzten Einstellung und dann wird auf den Fuß gezoomt, wie der Fuß im Schuh aussieht. Oder ich war mal bei...
Echt? Ach so.
Bei
ja,
Inas
so rum.
Nacht.
Okay.
Und sollte da einen Moonwalk machen, weil ich das irgendwie im Vorgespräch daher auch, und ich habe ihn nicht weiter ausgebaut von wegen Breakdance.
Also wir haben uns im Vorgespräch
da waren wir noch nicht auf Sendung. Wir haben uns über Breakdance, was ich gerne mal machen würde. Und das habe ich verpasst, in meiner Jugend Breakdance zu tanzen. Und habe den vorgemacht und musste aber meine hochhackigen Schuhe ausziehen.
Was für ein erotischer Moment.
Und dann so, ja, und das ist so toll, und könntest du nicht nochmal, du hast so schön, ich habe wirklich keine schönen Füße, also es ist wirklich ein bisschen absurd.
Wird Jan Hofer das auch gebeten?
Das weiß ich nicht, so weit bin ich noch nicht zu Jan Hofer vorgedrungen. Habe ich noch nicht gefragt, habe ich mich nicht getraut, was ja mein Chef ist, da habe ich irgendwie noch ein bisschen, ich besitze.
Ist das ein guter Chef?
Ja, ein sehr gerechter Chef.
Woran merkt man das?
Dass er darauf achtet, dass wir alle gleich viele Einsätze bekommen. So, weil wir sind ja irgendwie alle freie Mitarbeiter und er ist dafür zuständig, uns einzuteilen und achtet darauf, dass sich das gleichmäßig verteilt.
Und wird bei sowas wie der Einteilung Rücksicht genommen auf Schulferien und so? Oder wenn man dran ist, ist man dran?
Wir haben das System, da muss ich mich drum kümmern. Dass ich sage im Vorfeld, dann und dann kann ich nicht arbeiten. Also wir haben so ein Austragungssystem und daran sieht er, okay, wer steht zur Verfügung. Und da achte ich aber auch drauf. Also nur weil ich jetzt Kinder habe, fände ich es jetzt auch doof. Also an Weihnachten ist immer so ein bisschen prekär, dass man dann sagt so, ja, also Heiligabend wäre echt super. Ich komme dafür am 1. und am 2. Das ist schon, und auch das macht er echt möglich. Also deswegen, auf Jan Hofer lasse ich nichts kommen.
Aber sag mal, wo wir jetzt über deine Füße und die Tagesschau gesprochen haben. Wie sexy darf die Tagesschau denn 2019 sein? Also ich habe drüber nachgedacht, was weiß ich über die Tagesschau. Es gab ja mal dieses Susan Starnke-Gate. So, wäre das heute immer noch so ein Skandal, wenn du dich jetzt in Playboy ausziehen würdest?
Ja. Also,
ob es jetzt 20 Jahre
selber,
später?
Ja, trotzdem hat das noch eine sehr... Spießig ist vielleicht das Falsche, doch eine sehr traditionelle Marke, die halt mit Seriosität in erster Linie zusammenhängt. Und da ist dann die Frage, ob man mich dann noch für voll nimmt, wenn man mich halbnackt oder in Strapsen in irgendeinem Magazin sieht, ob dann die Glaubwürdigkeit ein bisschen leidet. So, das ist eher das Ding. Damit hätte ich aber tatsächlich auch ein Problem. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das mir dann noch zutrauen würde.
Aber wie weit, du bist ja auch in vielen Podcasts und in Interviews und da zeigst du dich ja anders als in der Tagesschau. Viel nahbarer, viel cooler auch. Wie weit darfst du denn da gehen?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so einen Schalter in mir, der mir so sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Ich finde es im Jahr 2019, 2020, was uns ja jetzt bevorsteht, durchaus legitim, dass man weiß, wie ich bin. Mhm. So, das ich weiß, was von mir verlangt wird um 20 Uhr und ich weiß auch, wenn ich am Tagesschau-Tresen stehe, was von mir verlangt wird und mache das. Trotzdem habe ich ja einen Charakter und auch eine Persönlichkeit. Und da weiß ich auch, dass ich die bis zu einem bestimmten Schritt kann ich gehen, aber und das finde ich auch total authentisch. Wir sind nicht mehr in den 70ern und 80ern.
Und da hat Jan Hofer auch noch nie irgendwie was gesagt, so nach dem Motto, da hast du jetzt aber nicht so und so über irgendwas geäußert.
Also ich glaube, hätte ich jetzt irgendwann mal über die Stränge geschlagen, hätte ich auch schon irgendwie das gehört.
Na, vielleicht ist es sogar genau umgekehrt, dass es ein Glücksfall ist für die Tagesschau, dass sich jetzt eine ihrer Sprecherinnen eben auch eine andere Zielgruppe erreicht und andere Themen hat und die anders besetzt. Ja, das würde ich
mir wünschen, ne? Dass das so ist, dass man viele Menschen, also selbst auch Ältere sind immer total erstaunt. Sie sagen, ich habe sie in einer Talkshow gesehen, sie können ja auch lachen. Immer so ernst in der Talkshow. Ich so, ja, dann ganz ehrlich, also wenn wir da 5 Katastrophenmeldungen haben, dann ist halt auch Lachen nicht angebracht. Mhm. Da geht es mir auch selber, irgendwie geht mir da der Hintern auf Grundeis, wenn ich so an die Konsequenzen dieser Meldung denke. Also versuche ich neutral zu gucken, aber es geht dann natürlich meistens ins Ernste, wenn du über Kriege oder sonstige Katastrophen sprichst. Und das dann, da ist ja auch gar nicht der Rahmen gegeben, um dann mal zu lachen. Aber viele denken wirklich so, die kann ja gar nicht lachen, die muss total ernst sein und so. Und dann so, ja, und ich habe sie da und da gehört oder gesehen. Sie sind ja voll lustig oder sie können ja auch lachen. Ich sehe, so, ja, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. So, das zeigt ja auch, dass wir dann irgendwie keine Maschinen sind
am
Ende des Tages, ne? Mhm.
Du bist ja keine Journalistin, sondern bist da Sprecherin. Würde dich das trotzdem reizen, auch in anderen Formaten, Nachrichtenformaten, Interviews zu führen und die Minister vorzuführen?
Vorzuführen ist auch schön, ja, nur vorführen. Nein, ich bin ja, also doch, ich habe volontiert tatsächlich und es hat sich so ergeben, ich habe beim Hörfunk früher auch selber geschrieben und auch die Nachrichten präsentiert. In der Tagesschau ist halt die Rolle festgegeben, da bist du halt Sprecherin. Wenn du die Tagesthemen machst, moderierst du die auch, das heißt, du schreibst das auch. Und ja, mal gucken. Also ich merke, dass es in mir kribbelt, auch noch was anderes so vielleicht zu machen, um für mich so ein bisschen den Ausgleich zu finden. Nicht, weil mir das langweilig wird, und da muss man dann natürlich auch gucken, neben Schichtdienst und so, wie man das alles hinbekommt.
Working
Mom ist halt nicht ohne, ne?
Ja,
also ich habe jetzt nicht so einen Stab von 15 Leuten, die zu Hause alles machen, weil ich das aber auch gar nicht möchte. Also mein Partner und ich, wir möchten das nicht, weil wir für unsere Kinder da sein wollen. Also haben die irgendwie auch Priorität, eine sehr große Priorität. Trotzdem arbeite ich auch gerne. Mhm. Und wenn ich das eine oder das andere nicht könnte, wäre ich glücklich und dann würde auch die eine oder andere Seite darunter leiden. Und so ist es halt, glaube ich, kriege ich es irgendwie hin, auch dank der Hilfe meines Mannes. Und dadurch sind irgendwie alle ganz zufrieden, weil er wüsste, wie es wäre, wenn ich genervt wäre.
Aber fühlst du dich, als wenn du dich aufteilen müsstest, hast du das Gefühl, haben ja viele arbeitende Mütter, dass sie glauben, irgendwie eigentlich würde ich gerne mehr arbeiten und gleichzeitig würde ich eigentlich gerne mehr für die Kinder da sein?
Ja, habe ich auch. Also ich habe.
Hast du viel schlechtes Gewissen?
Ja, also das ist mein zweiter Vorname. Mhm. Schlechtes Gewissen plus ich würde auch gerne, ich habe ja zurückgestellt, ich habe ja viele Sachen nicht gemacht, die man jetzt nicht mitbekommen hat, aufgrund der Kinder. Und das geht jetzt vielleicht ein bisschen besser in Zukunft, weil die jetzt auch größer sind.
Gehen die schon zur Schule?
Ja, zum Teil. Mhm. Ne? Und das merkt man auch, dass die jetzt auch selbstständiger werden, was ich total schön finde und auch ein bisschen befreiend. Mhm. So. Und für die Kinder, glaube ich, auch zu sehen, so, hey, irgendwie, also vielleicht auch, ist das ja auch ein ganz gutes Vorbild, dass es geht und dass man nicht die ganze Zeit rumjammert, weil man das eine und das andere nicht hat. Und das ist schwer, weil natürlich alle irgendwie um einen herum jammern, immer mal wieder. Und dann
Männer wie Frauen? Oder glaubst du, dieses schlechte Gewissen-Thema ist immer noch ein Frauenthema?
Frauenthema, muss ich leider sagen.
Das glaube ich auch. Warum eigentlich?
Weil die Rolle einfach zu lange.
Die Mutterrolle?
So, die Mutterrolle
das wirkt noch nach.
Zu lange.
Ist es nur die Rolle oder ist es auch was Biologisches?
Ja klar, du kannst ja bestimmte Sachen, kannst du ja einfach gar nicht machen, glaube ich. Also wer hat mir das denn...
Warte mal, wer hat das denn? Also so ein bisschen wie in unserem Vorgespräch, also in unserem, wir haben uns vorhin schon so einen Kaffee getroffen und dann stellte meine Freundin mich Linda vor mit Christina hat schon mal einen Ironman gemacht und dann, du hast aber keine Kinder.
Das war der erste Satz.
Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht, sonst wäre das ja verantwortungslos.
Nein, aber vielleicht dann dachte ich auch so, was für eine doofe Frage.
Nee, aber auch ein Klischee. Job und Ironman und Kinder finde ich tatsächlich...
Ja, und es gibt solche Mütter und die verachte ich auch ein bisschen. Also vielleicht auch, nee, tatsächlich, weil das ist auch ein falsches Bild.
Ist egoistisch.
Zu sagen, so, ich kriege das alles hin. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja an dir, dass du es nicht hingehst, aber ich kriege es hin. Und das ist den Menschen gegenüber, die vielleicht die finanziellen Mittel, weil das kannst du nur schaffen,
wenn du Hilfe hast.
Es können deine, natürlich können es deine Eltern sein, also Großeltern sein. In den meisten Fällen sind es aber dann doch irgendwelche Nannies und Haushaltshilfen und. Und da muss man echt einfach bei der Wahrheit bleiben. Ja, toll, dass du das alles hinbekommst, aber es ist gleichzeitig auch ein Schlag ins Gesicht für viele Frauen, die alleinerziehend sind im schlimmsten Fall und das halt irgendwie alles alleine wuppen mit einem Gehalt, was vielleicht gerade so eben für alles reicht, für Miete und die ganzen Zusatzkosten. Und ich finde, da muss man irgendwie immer gewaltig aufpassen.
Dieses Bewusstsein dafür, kommt das auch aus deiner eigenen Geschichte? Weil das ist ja sehr, sehr unbourgeois. Also diese Sicht, ich finde das absolut. Ja toll, das ich ist bin, ja eine sehr bodenständige Sichtweise.
Ich bin Arbeiterkind, also meine Eltern waren Gastarbeiter und ich habe sehr früh viel gearbeitet, Verantwortung gehabt, auch für meinen jüngeren Bruder. Und im Nachhinein ist das, glaube ich, die beste Schule, die ich haben konnte, weil ich gar keine Zeit habe, also sage ich jetzt von mir, vielleicht sehen das andere Menschen anders, ich habe gar keine Zeit, um abzuheben, weil ich weiß, wie das wahre Leben funktioniert und ich fahre zum Beispiel bewusst auch immer noch S-Bahn.
Weil ja, du bist mit Fahrrad und S-Bahn gekommen.
Mit Fahrrad gekommen, ich fahre mit der S-Bahn regelmäßig, um einen Blick für die Gesellschaft zu behalten. Das hört sich jetzt so doof an, aber es ist mein für mich persönlich so. Also das, was ich über das, was ich tagtäglich spreche, sehe ich dann halt auch zum Teil in der S-Bahn oder in der U-Bahn.
Ja.
Ich brauche das.
S-Bahn fahren ist die beste Möglichkeit in kürzester Zeit, eine Stadt mit all ihren Verwerfungen zu erfahren, finde ich auch.
Ich weiß noch, als ich als 17-Jährige das erste Mal in Hamburg S-Bahn gefahren bin, hatte ich total Angst, weil das kannte ich alles nicht. Ich komme aus Bad Segeberg, aus Schleswig-Holstein und ich kannte nicht das Multikulti, ich kannte nicht, dass vielleicht einer mal nicht so spricht, wie ich das auf dem Gymnasium gewohnt bin und ich komme jetzt auch nicht aus reichen Verhältnissen, sondern aus ganz normalen und auch aus einer Arbeiterfamilie, aber Großstadt war schon, so. Ist tatsächlich, erlebst du in der S-Bahn.
Ja. Und das ist halt, in Hamburg ist es zum Teil so, dass ja die Stadtteile sich immer noch, also es war früher schon so, besonders abgrenzen. Du fährst quasi über eine imaginäre Stadtteilgrenze und die Leute sehen anders aus.
Stimmt. Ist das nicht schade?
Ja, ich verstehe nicht, warum das
Jan, wie, ist das in Berlin anders?
Ist es in Berlin völlig anders.
Ich muss jetzt mein Hähnchen nochmal
schnell weiter. Ja, dann erzähl jetzt mal, wie das in Berlin ist.
Es ist in Berlin völlig anders. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich Richtung Alter wieder, ich bin in Berlin geboren, wieder Richtung Berlin orientieren werde.
Du hast manchmal so ein bisschen Heimweh, oder?
Ja, total. Also gar nicht Heimweh, sondern ich bin einfach ein bisschen enttäuscht von Hamburg. Ich bin manchmal ein bisschen enttäuscht von Hamburg, dass alles überall so gleich ist und so fertig ist und dass man an den Schuhen in Ottensee von einem Eppendorfer unterscheiden kann, sozusagen. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber es ist ja so.
Woran erkennt man den Harburger? Du bist in Harburg aufgewachsen.
Ja, der Harburger ist, also hat...
Der klaut dir die Schuhe.
Nee, das ist Tim Raue.
Der klaut Schuhe?
Ja, der hat, glaube ich, in seiner Jugend hat er Schuhe geklaut.
Ach ja, stimmt. Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage vergessen.
Harburg
hat einen sehr hohen Migrationsanteil inzwischen. Harburg ist down to earth. Ne? Also die Menschen sind halt eher, ja, wie sagt man das, dass man jetzt heutzutage nicht auf die Fresse bekommt. Der Großteil eher einfacher gekleidet. Man darf aber nicht vergessen, es gibt auch sehr viele reiche Menschen in Harburg, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und die würdest du nicht unterscheiden. Die sehen dann eher aus wie Eppendorfer, Pöseldorfer, die halt in sehr schönen Häusern immer noch wohnen und Tennis und Hockey spielen.
Warst du neidisch auf diese Kinder als Kind?
Ein bisschen schon. Also was heißt neidisch? Ich hatte Komplexe, weil ich bestimmte Sachen nicht mithalten konnte. Also die sind... Ich glaube, es war in der 9. oder in der 10. Klasse sind die halt einfach in den Herbstferien in den Club La Santa gefahren.
Das ist ein großer Triathlon-Club übrigens.
Ja, und haben da halt Sportferien gemacht.
Ja, Wahnsinn.
So, und ich war so... Ich
kann mir das bis heute noch nicht so richtig leisten.
So, und war so, ja, wie war's denn? Und was hast du denn gemacht? Ja, ich habe im Kiosk mitgeholfen und war halt morgens um 6 in der Metro. Und, so. Und das sind so Sachen, das musst du halt erst lernen, da drüber zu stehen. Da merkst du dann einfach, es gibt
bestimmte Sachen, die ich mir nicht leisten konnte.
Mhm. Zum Beispiel hast du ja auch nicht studiert. Hast du da jemals deinen Tagesschau-Kollegen gegenüber irgendwie eine Art Komplex gehabt oder hast du irgendwann mal gedacht, hätte ich machen müssen oder irgendwie bin ich da jetzt im Nachteil?
Habe ich eine ganze Zeit lang gedacht, so, weil es auch für meine Eltern eigentlich immer wahnsinnig wichtig war, so dieses nicht aufzufallen, gut in der Schule zu sein, ihr sollt es mal besser haben als wir. Und dann hatte ich halt einen Studienplatz in Berlin und wusste aber, da war meine Mama schon alleine mit dem Kiosk, weil mein Vater nicht mehr lebte, das kriege ich nicht hin. Ich kann nicht in Berlin sein und dann macht das nur mein jüngerer Bruder, der noch zur Schule ging. Das habe ich vom schlechtes Gewissen, habe ich nicht hinbekommen. Also habe ich gesagt, okay, ich helfe weiter mit, aber ich probiere jetzt, ich möchte nicht ständig hören, ah, dann mach doch dies, mach doch das, sondern du überlässt mir bitte, was ich mache. Und habe dann für mich festgestellt, ich probiere jetzt unterschiedliche Sachen aus, damit ich so mit Mitte 20 weiß, auf was ich Bock habe und auf was ich weniger Lust habe. Mhm. Und war dadurch in der Werbeagentur, war beim Radio und habe in einer Produktionsfirma, TV-Firma mitgearbeitet, um dann irgendwann festzustellen, so für mich, das ist so mein Weg. Und ich wusste schon immer, dass ich gerne in Richtung Moderation gehen würde, weil mir das Spaß gemacht hat, aber ich wusste nicht wie und war auch zu schüchtern. Also dieses, ich bin heutzutage total beeindruckt von dem Selbstbewusstsein junger Menschen. Da stehen 18-, 19-Jährige vor einem und man denkt so, oh Gott, ich war in deinem Alter nicht ansatzweise so. Ich vom Gefühl immer noch so mit Latzhose und Monchi-Tier auf dem Arm so. Und das hat sich, finde ich, total geändert, das bewundere ich und das hatte ich nicht. Das habe ich mir in meinen 20er Jahren erst aufgebaut, so ein bisschen Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, so, hallo, hier bin ich.
Sind deine Kinder so, Jan?
Ja, ich hab Kinder in dem Alter und die das Selbstbewusstsein, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Selbstbewusstsein ist. Die haben vor allem auch in der Schule gelernt, vor Gruppen zu sprechen. Ja. Und zu präsentieren, also vor Menschen offen zu reden und sich zu präsentieren, das können die ganz, ganz anders als wir.
Aber
Selbstzweifel haben die natürlich auch alle. Und die wissen auch, gerade jetzt mit dem kurzen Abitur, nach der kurzen Schulzeit, wissen die alle nicht, was sie werden sollen und sind erstmal orientierungslos. Und das erinnert mich dann auch wieder sehr an meine Jugend.
Das beruhigt mich aber gerade, weil ich irgendwie dachte, die haben alle den Plan, die gehen alle ins Ausland und machen dies und das.
Das ist auch eine Überbrückung, ne? Dieses Ausland. Ne? Also ich mache mal mein soziales Jahr, bedeutet auch, da muss ich mich ein Jahr nicht für einen Studiengang entscheiden. Ja, denn man darf ja auch beim Studiengang nicht mehr scheitern. Das dauert 3 Jahre und das ist ein Bachelor. Ja. Und deine Eltern sagen vielleicht noch einmal, na gut, einmal wechseln ist okay.
Können das nur Eltern, Kinder vermögender Eltern, dieses ins Ausland gehen und so? Ich konnte das nämlich auch nicht.
Also nach dem Abitur gibt es die Möglichkeit Work and Travel, dann arbeitet man ein bisschen dafür.
Das hat sich dann auch ein bisschen geändert, ne? So ein bisschen sich aufdröselt. Also
das habe ich mich einfach nicht getraut.
Während der Schulzeit Las Hunter, das geht natürlich nur, wenn die Eltern das komplett
während der Schule ist ein halbes Jahr Sprachreise, da musst du halt auch das Nötige kriegen. Ja,
halbes Jahr Neuseeland und so.
So, witzig. Ja, hätte ich auch gern gemacht, habe ich aber nicht.
Ja.
So, ach, im Nachhinein ist ja alles
gut gegangen.
Ja, tatsächlich gut geworden. Und das, da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, dass ich das so nach und nach geschafft habe.
Oder hängt das vielleicht sogar miteinander zusammen? Also vielleicht hast du ja auch mehr Biss gehabt als andere.
Ich glaube, ich habe in entscheidenden Momenten einfach durchgehalten, ohne dass es mir so direkt bewusst war, dass ich gesagt habe, so, ja, ich war zwar gestern auf einer Kinopremiere und habe da O-Töne eingeholt und obwohl ich morgen früh um 4 Uhr wieder im Sender sein muss und Nachrichten machen muss, weil ich aber einfach Bock drauf hatte. Ich hatte Bock dazustehen und die Schauspieler zu fragen und so. Und da hast du dann viele, die dann sagen, also heute Abend bin ich verabredet und morgen früh würde ich ganz gerne ausschlafen. Ja, auch völlig legitim, aber ich hatte einfach Lust.
Wenn Eltern ihren Kindern heute so eine Auslandserfahrung ermöglichen können, dann tun sie das ja auch oft, weil sie das Gefühl haben, die Kinder müssen mal raus und mal ein anderes Leben sehen. Das war vielleicht bei dir einfach total anders, weil deine Inlandserfahrung so viel prägender war.
Stimmt, da war einiges dabei.
Ich wollte mal fragen nach diesem Kiosk. So ein Kiosk, in dem du da geholfen hast, der ist ja auch ein, ich will nicht sagen sozialer Brennpunkt, aber da kommt ja jedermann hin. Und manche kommen hin und bestellen 6 Flaschen Schnaps, die man dann morgens als Kind morgens über den Tresen reicht. Da wird man dann vertraut mit allem, was Hamburg so zu bieten hat, was eine Großstadt hat.
Das war Sucht, halt sozusagen Gewalt. Mein Leben.
Es gibt gerade dampfendes Brot, falls ihr wollt.
Oh ja, dampfendes Brot aus dem.
Richtig.
Ich habe noch ein bisschen, danke schön. Obwohl, ich wechsle einmal.
Das darfst du ausnahmsweise.
guck mal, auch da, ne? Bloß nichts wegschmeißen.
Ja,
ne?
Ja, hab ich auch gerade gedacht. Wir sprechen gleich noch über Nachhaltigkeit. Ja.
Du hast in einem Kiosk einfach das, auch wieder das komplette Leben wird dir da präsentiert, Tag ein, Tag aus. Vom reichen Millionär, der bei dir einkauft und seine Butter vergessen hat, bis hin zu ganz unten, damals gab es Arbeitslosengeld, also bis zum Arbeitslosen, der seine Stütze direkt am Monatsanfang in flüssiges Gold umgetauscht hat. So, die entsprechend gerochen haben, die nach Alkohol gerochen haben.
Hast du es immer rausgegeben oder hattest du da auch ein schlechtes Gewissen?
Nee, ich habe es rausgegeben, weil ich wusste, dass wir davon leben. Das ist, da, das lernst du dann halt auch.
Hast du da heute ein schlechtes Gewissen?
Nee, so weit denke ich dann gar nicht, weil dann denke ich, das sind erwachsene Menschen, die sind selbstverantwortlich für ihr Leben. Die Verantwortung kann ich nicht.
Schon gar nicht als Kind.
Nö, aber es interessiert mich trotzdem.
Nee, also ich meine, dann würde auch kein Geschäft funktionieren. Man sagt, Entschuldigung, aber
sie nicht.
Du siehst heute so aus, als hättest du schon irgendwie 3 Umdrehungen drauf. Ich würde dir raten, geh doch heute mal zum Arzt.
Ja.
Dann hast du, also das kannst du nur machen, wenn du hinter dir noch so ein Lotto gewinnen hast.
Und hattet Leute, ihr Zeitschriften in eurem Kiosk? Alles. Hattet Dank ihr die Pauli Essen und Trinken?
Ach nee, ja. Das ist ja klar.
So eine Literatur gab es da auch. Also diese,
alles. Ich glaube, Essen und Trinken hatten wir auch. Mhm. Das und halt diese ganzen, ich sag jetzt mal, Oma-Rätselhefte, das Goldene Blatt und solche Sachen. Die TV-Zeitschriften waren natürlich, hör zu, Funkuhr und wie sie alle hießen, aber natürlich auch so ein paar Nucky-Dye-Blättchen. Ne? Und das war dann immer so, wenn du da dann als Kind hinterm Tresen standst, das war ganz lustig immer zu sehen, dass die Erwachsenen, meistens Männer, dann immer das Cover umgedreht haben. Also ich musste es ja aber zurückdrehen, weil ich ja den Preis nicht wusste. So, und dann sind die immer so, sind die ganz rot geworden und ich so dann...
Okay. Haben Sie ein bisschen geschämt?
Ja, das finde ich immer. Das ist mir komplett in Erinnerung geblieben. Und dann dachte ich so, guck mal, so ein bisschen.
Verklemmt. Bisschen das kann man total verstehen. Ich würde mich auch schämen.
Ja. Ja, aber Sie hätten ja rausgehen können und zur nächsten Tanke gehen können und es da kaufen.
Haben Sie auch. War dann zu umständlich.
Das fand ich immer ganz lustig.
Welchen Artikel hast du in deinem Leben am häufigsten verkauft? Shuttle Marlboro.
Astra und Marlboro war, glaube ich, ganz vorne mit dabei, in der Tat.
Hm. Und wie war es in der Metro?
Das war das Paradies, ne?
Krass, ne? Ja. Meine Kinder lieben das auch. Ja. Also als sie kleiner waren, haben sie es geliebt.
Ja, wo man da überall probieren kann, oder?
Nee,
gar nicht.
Du hast einfach so eine Dimension, du hast das Gefühl, du bist im Schlaraffenland. Also es ist so wie in einem Traum, so du bist jetzt so Alice im Wunderland, ja. Alice im Metroland, weil du einfach regaleweise, also es gibt so 2 Gänge, nur mit Naschkram. Es geht los mit Schokolade in unterschiedlichsten Formen. Dann kommen irgendwann diese Haribo Katjes, was auch immer, um jetzt nicht nur eine zu nennen, Erdbeeren und was weiß ich nicht, alles für 10 Pfennig damals und für 5 Pfennig, also jetzt 10.
Einzeln
Pfennig.
Auch? Gibt es da nicht nur diese Riesenpackung?
Nee, da gab es diese Brausetabletten, die gab es früher, da hast du dann 2 Stück oder 2 haben 2 Cent gekostet und die musstest du ja dann aufaddieren, damit du zumindest 5 für 10 Cent. Die so groß waren wie jetzt ein 20-Cent-Stück, so Brausetabletten. Das war das allergünstigste. Und dann ging es ja los mit Lakritz-Brezeln für 5 Pfennig, also jetzt 5 Cent. Und halt alles so an Riegeln und so weiter, was es gab. Das ist da halt also in einer Dimension aufgebaut. Oder dann, was ich auch immer nach wie vor beeindruckend fand, ich glaube, Knödel, Kartoffelknödel für die Großküche, 120 Stück. Nicht so, das ist ja der Knaller.
Oder auch ganz normale Konserven, die man so von zu Hause so mit 750 Milliliter kennt, die gibt es da in so breit,
Kilo, 5 Kilo,
Durchmesser 40 Zentimeter, 1 Meter hoch und voller grüner Boden. Das ist total
irre. Wahnsinn. Ja, das fand ich auch, also immer noch
spannend. Durftet ihr euch denn in eurem Kiosk bedienen? Ja. Also wenn du einen kleinen Hunger hattest, hast du Marsriegel oder alles, Bounty?
Alles gegessen.
Wenn ich das heute machen würde.
Nee, ist davon noch was. Also ist das für dich immer noch schön?
Ja.
Da zuzugreifen zu diesem Produkt? Ja, oder sagst du heute, nee, das habe ich hinter mir gelassen.
Ich kann immer. Also ich bin echt ein Fressi. Aber ich glaube, das.
Du und dein Bruder, ihr habt Sprühsahne direkt aus der Dose euch in den Mund gesprüht als Frühstück.
Also da waren wir schon älter.
Was ist nicht besser?
Und waren, also wenn du. Das ist immer sehr lustig, wenn man das Freunden im Nachhinein erzählt. Ich bin ja natürlich dann auch ausgegangen mit 17, 18, so spät tatsächlich erst und war dann manchmal auch erst um 2 Uhr morgens zu Hause oder 2 Uhr morgens klingt einfach besser als 3 oder 4 Uhr jetzt zu sagen und ich musste aber um spätestens 20 vor 6 aufstehen, um meine Mutter in den Kiosk zu fahren, wenn es von Freitag auf Samstag ging. Sprich, ich habe 2 Stunden geschlafen, bin dann in die Metro gefahren mit meinem Bruder zusammen und dann waren wir halt so verkatert und so schräg drauf, dass er dann irgendwann so, ach komm, wir holen mal Sprühsahne und dann hat er damit angefangen. Ich habe es auch ein paar Mal gemacht. Also danach bist du halt satt, dir ist schlecht und es passt genau in diesen Gemütszustand. Eigentlich müsstest du dir den halt so einmal komplett um den Kopf machen, weil du das Gefühl hast, so ja, das ist das Gefühl, das
ich bin gerade so in Sahne schönes, gebettet. Genau.
So, ja, schon viele eklige Sachen gemacht. Ich habe aber auch tatsächlich die Sachen, damals gab es ja nur 3 Fernsehprogramme und irgendwann ging es ja los mit Werbefernsehen und da lief dann immer Werbung und das, was die in der Werbung an Riegeln und Naschis und so neu hatten, habe ich dann direkt immer umgesetzt, ne? Weil ich dann gesagt habe, so nee, wir müssen das Sortiment mal erweitern, natürlich nur aus
dem Eigennutz,
genau, einfach um selber mal probieren, wie es schmeckt. Und eigentlich hatte ich da immer einen ganz guten Riecher, also ich habe wenig Ladenhüter in dem Segment eingekauft. Das war ganz gut. War ein ganz gutes Händchen.
Also du hattest schon immer, wie soll ich das sagen, du hattest noch nie so gängelnde Ernährungsregeln. Du hast immer von allem ein bisschen was gegessen. Ja. Ist das so dein Rezept? Weil du siehst ja tatsächlich sehr gut aus. Also das muss man ja einfach mal sagen.
Vielen Dank.
Und es ist ja jetzt nicht so, dass man denkt, mein Gott, die Frau hat als Kind nur Sprühsahne zu essen bekommen, sondern du siehst
aber ich habe auch viele schlimme Sachen essen müssen. Ne? Also ich habe auch wie heißt das denn? Frühstücksfleisch aus der Dose war regelmäßig, stand das auf dem Programm und Corned Beef aus der Dose. Wenn du das aufmachst, dann hast du das Gefühl, Katzenfutter.
Das glaube ich, ja.
Ich hab lustigerweise ganz viele Sport-AGs gehabt. Mhm. Also ich habe viel Sport gemacht. Ich habe mit 3 angefangen zu touren und habe dann Jazz, Dance und Rudern und was weiß ich nicht alles gemacht. Das ist vielleicht eine ganz gute Basis gewesen, weil ich jetzt komplett unsportlich bin und nichts mache, was ich auch ändern muss. Das habe ich, glaube ich, auch schon in sehr vielen anderen Podcasts erzählt.
Du willst halt schwimmen lernen, habe ich gehört.
Ich möchte schwimmen lernen, also kraulen
möchte
ich gerne
ja.
lernen. Vielleicht nehme ich mir das jetzt mal als Neujahrsvorsatz vor und setze ihn dann vielleicht auch mal um. Essen ist für mich einfach eine Leidenschaft. Also ich kann nicht gut kochen, deswegen, ich sage immer so, ich kann es gar nicht, aber wenn du mir ein Rezept gibst, wo daneben einfach steht, bei Mittel überlege ich es mir schon mal, bei schwer lasse ich gleich weg. Keinen Bock drauf. Ich habe kein Händchen dafür. Das schmeckt ganz gut, aber ich bin eine absolute Dekoniete, sprich, ich kann auch nicht schön drapieren. Das sieht immer nicht gut aus. Dann kommt mal ein Mann und macht so hier noch ein Blättchen und da ein Blättchen. Das sieht irgendwie immer fantastisch aus. Schmeckt gar nicht so schlecht, wenn ich koche. Ich entwickle dafür keine Leidenschaft. Ich esse aber für mein Leben gerne. Und das habe ich vielleicht auch meinen griechischen Verwandten zu danken. Deswegen auch Mesä. Mhm. Man hat viele kleine Teller auf dem Tisch mit unterschiedlichen Sachen und probiert die ganze Zeit und unterhält sich dabei. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, nicht schnell, 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 sondern sich die Ruhe zu nehmen und jedes einzelne Gericht zu zelebrieren. Das ist eigentlich das Schönste.
Und um da nochmal drauf zurückzukommen, du hast ja vorhin gesagt, du möchtest niemals die Nachricht verlesen, dass Fleischessen verboten ist. Wie ist denn dein Verhältnis zum Fleischessen, zum Thema, das Essen muss besonders nachhaltig sein? Also da machen ja relativ viele Leute inzwischen relativ viel Wirbel drum. Ich gehöre ja auch so ein bisschen dazu mit meinem, ich esse kein Tier.
Kann ich, also schmeckt mir halt einfach so gut. Ne? Ich mag einfach gerne zwischendurch einfach mal was Hähnchenmäßiges oder auch Rindfleisch. Das muss jetzt nicht immer sein.
Aber muss es bei dir aus Bio-Qualität kommen?
Das sagen dann ja viele. Ich inzwischen schon, dass das möglichst nachhaltig ist. Also ich esse keine Biffi mehr. So, da achte ich jetzt schon so ein bisschen drauf. Da hat aber auch mein Mann, glaube ich, den...
Der kocht offensichtlich gern und gut.
Ja, das macht er wirklich. Wenn er die Zeit dafür hat, macht er das wirklich und macht es auch gut. Und mein Luxus ist zu sagen, so ja, dann sonst lass uns essen gehen. Das ist mein persönlicher Luxus. Und ich hoffe, dass das möglichst lange so bleibt, dieses Gefühl zu haben, ja, ich habe immer noch so viel Geld, dass wenn ich jetzt 2-mal die Woche essen gehen wollen würde, dass das geht. Finanziell. Das ist für mich Luxus. Also Klamotten und so, das interessiert mich nicht, aber Essen, das muss dann auch gut sein.
Und wo geht ihr denn hin? Zum Italiener oder so? Auch manchmal zum Griechen? Wo gibt es denn gute Griechen in Deutschland? Was müssen wir unseren Hörern und Hörerinnen?
Gibt es auf jeden Fall, es gibt glaube ich, ich bin ja jetzt nicht, ich kenne jetzt keine Deutschland. Also ich weiß, ich könnte dir in Hamburg welche nennen und in Berlin, weil ich da hin und wieder mal bin, gibt es auf jeden Fall. Ich würde auf einen Griechen achten, der halt nicht das Typische aus den 80er Jahren anbietet. Merkt man ja vielleicht manchmal schon an der Deko, dass das Fischernetz vielleicht nicht mehr da hängt.
Hm. Stimmt, das ist so eine Kindheitserinnerung auch bei mir.
Das am Eingang
so blau-weiße Boot.
Genau, Boote Säulen, so das vielleicht die Säulen.
Die Säulen sind großartig, ja. Die Wischtechnik an der Wand.
Genau, die Wischtechnik
die ist vielleicht auch schön.
Sondern sich vielleicht ein bisschen umguckt, dass es da eher auch diese Miservis gibt, dann ist es immer schon mal ein gutes Zeichen für, okay, hier wird schon mal ein bisschen was anderes angeboten als sonst. So.
Ja, diese Nachhaltigkeitsfrage, die beschäftigt uns natürlich, glaube ich,
wie geht ihr denn?
Also, alle sehr. Es ist einfach unglaublich schwierig, ne? Wenn du sagst, du nimmst ganz gerne auch mal einen Schokoriegel, diese Unternehmen, die sowas herstellen, stehen auch, ja, unter einem permanenten Kritik, das ist, ich glaube, es ist einfach ganz schwer, sehr konsequent zu sein.
Linda und ist dabei gerade sehr viele Oktopusärmchen.
Ja. Genau, ich deshalb, denke, was ist denn damit? Deshalb stelle ich auch keine Frage, sondern auf. Erzähle einfach nur von mich hin, damit Linda ganz viele Oktopusbeinchen noch.
Das ist natürlich echt, das habe ich mir überhaupt im Vorhinein gedacht, einen Podcast zu machen, bei dem man essen kann. Wie klingt das für die Menschen?
Das probieren wir jetzt gerade aus.
Probieren wir auch. Normalerweise gibt es das Essen ja am Ende unseres Podcasts.
Diesen Fall haben dann kann ich auch danach essen, ne?
In diesem Fall haben wir es umgedreht.
Also super lecker. Also kann ich nur noch mal. Das freut mich, klasse. Ich esse das auch auf danach, damit ich jetzt nicht schmatze.
Ja, also ich glaube, das konsequent sein ist einfach wahnsinnig schwer. Ja. Und man muss vielleicht auch versuchen, so irgendwie seinen Deal mit dem Thema zu machen.
Was ist dein Deal eigentlich?
Na, mein Deal ist natürlich auch auf Fleisch aus Massentierhaltung zu verzichten und ich sehe zu, dass wir ganz viele Produkte nicht benutzen, die sonst viel gegessen werden und versuche die zu ersetzen. Aber mir ist völlig klar, dass man sich das leisten können muss. Das ist ein finanzielles Thema.
Wie ist es mit Kindern? Ihr habt ja beide welche. Wie ist nachhaltig Leben mit Kindern? Man kann ja nichts, also Kind hat halt einen Lieblingsjoghurt und dann sagt man, da sind aber Zusatzstoffe.
Ja, die haben es noch schwerer, glaube ich, weil die ja so wenig entscheiden können. Also die hängen ja irgendwie an der Nadel ihrer Eltern bei vielen Lebensentscheidungen. Also zum Beispiel, als wir hier in die Fridays for Future kürzlich eine Demonstration in Hamburg hatte, da wurde dann hinterher so viel gemeckert, dass die Kinder am Samstag demonstrieren und am Freitag demonstrieren und am Samstag in die Flugzeuge steigen und in die Oktoberferien fahren. Und das sollen die machen, sollen die jetzt zu Hause sagen, ich komme nicht mehr mit. Also so radikal. Okay.
Auf Bahn fahren, ne? Also das
tatsächlich, aber auf die Kanaren kommst du ja nicht mit der Bahn.
Das ist halt das Ding.
Also, aber das ist trotzdem ist es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass die sich bewusst werden und dass die demonstrieren und dass die Fragen stellen und die Fragen auch laut formulieren. Also, damit geht es halt los. Ja, ne?
Ich finde, man muss vielleicht auch die Konzerne manchmal ein bisschen jetzt strenger in die Pflicht nehmen, dass man einfach bestimmte Sachen nicht mehr anbieten darf. Also im Moment ist ja immer der Konsument.
Aber da sind wir ja doch dann wieder bei der Meldung, die du verliest, dass bestimmte Dinge nicht mehr. Also zum Beispiel Fleisch hat ja sehr viel, also Fleischkonsum hat ja sehr viel mit nachhaltigem Lebensstil zu tun. Dann wäre ja eine Konsequenz zu sagen, es darf kein Fleisch mehr gegessen.
Okay, wir sind ja vorhin davon ausgegangen, so es wird gar kein Fleisch mehr angeboten. Mhm. Das finde ich sehr tragisch. Aber dass man quasi
hätte aber einen großen Einfluss auf
nachhaltiges Leben. Ja, ich würde das auch hinkriegen. Ich glaube, wenn es dann in so einer Konsequenz stattfinden würde, um zu sagen, pass auf, wenn jetzt hier noch mehr argentinische Rinder da irgendwie den ganzen Regenwald platt machen oder es keinen Regenwald mehr gibt, weil es nur noch Rinder gibt, haben wir irgendwann ein Problem, weil die grüne Lunge dann nicht mehr da ist und dann hätten wir auch Auswirkungen. Dann würde ich es auch unterstützen. Aber nochmal auf den Vorschlag, also dass immer der Konsument der Bösewicht ist. So, ich meine, guck dir mal das Sortiment im Supermarkt an. Was denn noch alles? Das ist so, dann macht es doch, dann bietet doch einfach nur bestimmte Produkte an. Und aber es ist halt immer das Geld. Am Ende ist es halt dann doch das Geld, was regiert, was gierig macht und was dann einfach dazu führt, dass du dann doch selber entscheiden musst.
Auf der anderen Seite,
auf
der anderen Seite bieten natürlich der Handel und die Industrie das an, was die Konsumenten haben wollen.
Aber wenn der Staat das reglementiert, ist das nicht auch eine Art Zensur?
Ich wollte gerade sagen, das ist das Schlimmste, was man vorstellen kann. Das ist ein Staat, der eigentlich sagt, wir machen aus 25 Meter Erdbeerjoghurts 12. Das muss der Markt regeln und nicht der Staat.
Ja, das muss der Markt regeln. Aber so dieses, am Ende, finde ich, hat der Konsument oder wir halt als Menschen dann doch, wir stehen, wie gesagt, ich weiß dann auch manchmal gar nicht mehr, was ist denn jetzt das Richtige?
Und es kann ja aber auch andererseits nicht jeder, also so ein bisschen um zu deinem Kiosk-Thema zurückzukommen, es gibt ja gewisse Gesellschaftsschichten, die können nur die ins untere Regal greifen, ja, und die günstigen, sehr einfach produzierten Lebensmittel kaufen, weil sie einfach nicht mehr Geld haben. Oder ist das, stimmt das nicht?
Doch, stimmt. Oder die sagen sich, also natürlich kannst du auch sagen, so, wir essen nur einmal die Woche Fleisch, so wie es vielleicht früher war, und dann aber gutes Fleisch. Dafür haben wir nicht unter der Woche dann irgendwie viermal billiges Fleisch.
Vielleicht ist es ja auch eine Aufklärungsfrage. Vielleicht muss man ja auch sagen, so kannst du auch günstig einkaufen, ohne jetzt hier verarbeitete Produkte zu kaufen.
Ich glaube, man muss, ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das Szenario, also ich glaube, wir müssen einfach viel mehr schrecklichere Bilder vor Augen geführt bekommen, um zu sagen, weil so klingt das alles noch zu weit weg. So, ja, was interessiert mich das hier, ob der Regenwald abgeholzt wird? Das ist nicht im Bewusstsein. Also jetzt durch Fridays for Future ist ja so ein bisschen so, okay, dieses Klimaproblem scheint wohl ernsthaftes Problem zu sein. Ansonsten war es doch vorher so, die Autos werden alle dicker und fetter. Also
und der Klimawandel ist sowieso nur eine Lüge.
Ja, also weißt du, so gibt es ja dann auch einige Politiker, die das so unterstützen. Also es muss irgendwie viel klarer sein und es muss dich pieksen und tangieren und du musst die Schmerzen quasi fühlen und dann passiert erst was in den Köpfen vorher.
Aber schizophrenerweise geht es ja auch gleichzeitig. Man kann ja sowohl bei YouTube die schlimmsten Massentierhaltungsvideos sehen und trotzdem am nächsten Tag wieder auf ein Discounter-Gulasch-Angebot reinfallen. Also das geht bei vielen Menschen ja auch interessanterweise. Ja. Obwohl es,
wie kriegt man das hin? Also was ist dann?
Also für mich geht's nicht und für viele andere wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe in Berlin kürzlich einen ganz beeindruckenden Mann kennengelernt, der die Gastronomie von Krankenhäusern und Mensen und Kindergärten und Schulen und so revolutioniert und dafür sorgt, dass die bis einen Lebensmittelanteil, der Bio ist, bis zu 60% hinkriegt und saisonal und regional kocht. Regional kochen ist bei so einer riesigen Stadt mit so einem überschaubaren Brandenburg drumherum ja auch nicht ganz einfach. Mhm. Und der kommt mit den gesetzlichen Sätzen aus, die dafür vorgesehen sind. 4,40 Euro, glaube ich, im Krankenhaus für einen Menschen einen Tag, alle drei Mahlzeiten. Und Patrick Wotny, ja, einen schönen Gruß, war ganz eindrucksvoll, mit ihm zu sprechen.
Wow.
Also es gibt, man kann da ganz viel machen, man muss sich nur engagieren und die Wege finden und natürlich Netzwerke gründen. Ja, und
wahrscheinlich muss halt in den Schulen, also muss schon so ein Grundstein gelegt werden, um da vielleicht, weil die Kinder, die sich mit der Thematik zu Hause nicht beschäftigen, weil die Eltern das nicht tun, dass die zumindest in der Schule schon mal drauf aufmerksam gemacht werden, sei es Thema Klimaschutz, Tierhaltung und. Das ist vielleicht der einzige Weg, weil du da sichern kannst, dass es gibt ja eine Schulpflicht, also kommen die ja gar nicht drum rum, da das nicht mitzumachen.
Also jetzt bei den Schulkarrieren meiner Kinder hat das keine Rolle gespielt. Die haben natürlich den Klimawandel erklärt bekommen.
Hat nicht, aber vielleicht sollte es.
Sollte es unbedingt, ja. Also finde ich ganz wichtig. Aber Essen lernen oder Kochen lernen oder Umgang mit Lebensmitteln spielt in der Schulerziehung überhaupt keine Rolle.
Bei meinem Sohn geht das jetzt aber tatsächlich los. Sie haben auch Koch-AGs.
Und das hatte ich auch schon tatsächlich, aber es war sehr rudimentär. Ja,
aber also sie haben jetzt auch endlich eine andere Mensa, so da gehen sie selber hin und sie können sich halt zum Beispiel, geht es schon los, dass sie sich selber die Sachen auftun und sie und dann sehen einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch Thema ist, dann zu sehen, so was hast du nicht gegessen, das landet im Müll. Also da wird dann schon irgendwie auch auf die Kinder eingegangen und gesagt, so nehmt euch doch weniger, damit man das nicht wegschmeißt, weil davon könnte jetzt vielleicht jemand anders essen. Also da achten die schon so ein bisschen drauf. Und Thema Klimaschutz, rausgehen und selber Plastik sammeln und dann zu sehen, so guck mal, hier in der Umgebung haben wir irgendwie einen kompletten Eimer voller Plastik und den haben wir jetzt nur gesammelt, zu zweit. So, und die anderen haben auch nochmal. Also das ist dieses Bewusstsein, weil ansonsten so dieses...
Und wirkt das bei deinem Sohn?
Der macht sich schon so ein bisschen Gedanken. Und das finde ich ganz gut, weil es uns ja dann auch wieder, wir müssen dann ja dann
wenn das Kind schon drüber nachdenkt, dann
können wir nicht sagen, nee, okay, machen wir nicht. So. Also bei mir ist es zum Beispiel so, muss ich ihm auch letztens erklären, dass ich eine Nacht länger geblieben bin, weil ich mit dem Zug fahren wollte und nicht mit dem Flieger. Ich hätte den Flieger noch nehmen können und wäre dann irgendwann spät abends da gewesen und habe ihm gesagt, nee, das will ich aber nicht. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann so, und fliegen ist halt, habe ich ihm das erklärt und dann war so, ja, okay, und wann bist du dann da? Und ich so, du, ich nehme den ganz frühen Zug und dann bin ich auf jeden Fall da. Dann bist du schon zwar in der Schule, aber ich kann dich dann auf jeden Fall abholen. So. Und das sind dann auch schon so, klar, dann bist du selber so dieses.
Ja, ja, jetzt muss ich eigentlich da.
Eigentlich jetzt schnell zum Flieger und dann denkst du so, nee, mach es nicht. Mach es einfach nicht.
Ja.
Also ich bin jetzt auch nicht der Samariter, ne?
Ich glaube, das ist keiner, aber jeder kann so kleine, ja so seine eigenen genau, kleine Schritte Anfänge. Gehen. Ihr Lieb, ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort.
Ja.
Liebe Linda, vielen Dank, dass du da warst. Wir essen jetzt natürlich noch auf und jetzt fangen wir erst richtig an zu schmatzen. Wir lassen hier nichts über, weil das wäre nicht nachhaltig.
Nein, um Gottes Willen.
Ja, ich danke dir sehr, dass du
hier bist. Es war ein großes Vergnügen, dass du bei uns warst.
Genau, und hat es vorhin schon gesagt, unsere Hörer können sich natürlich auf Instagram oder Facebook anschauen, was wir hier gemacht haben, was wir gekocht haben, was Kai Henner Großartiges uns gezaubert hat. Und bis zur nächsten Folge, abonniert uns weiter. Audio Now, Spotify, Deezer oder eurem Anbieter eurer Wahl.
Tschüss.
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 Das war Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken. Fotos und Videos zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Homepage essenundtrinken.de und unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.
Audio Now.